Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ihr lieben Freunde des Bibelstudiums, seid herzlich gegrüßt. Wir sind heute wieder in angenehmer Runde. Esther, Sarah, Thomas und ich freuen uns, dass wir gemeinsam das Wort des Apostels Paulus heute studieren dürfen. Ich möchte am Anfang gerne beten und dann werden wir uns mitten in das Thema werfen. Sehr lieber Gott, ich danke dir für diese neue Gelegenheit. Ich danke dir, dass du da bist. Ich bitte dich, segne uns hier in dieser Runde und segne auch alle, die zuschauen und die sich auch Gedanken machen, Herr. Dein Wort ist groß und mächtig und lass es in unserem Herzen mehr und mehr stark werden. Amen.
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 Liebe Esther, fängst du an mit dem Lesen? Es geht ums 8. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Und ja, wir lesen es einfach durch. Bitte.
Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch, und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe.
Dankeschön. Es ist interessant, ich sehe, wie der Apostel Paulus hier die verschiedenen Vokabeln verwendet. Und es ist interessant, wie er sie verwendet, vor allem diesen Ausdruck des Wissens oder der Erkenntnis. Wir werden das gleich sehen. Die ersten drei Verse. Wie geht das Argument des Apostels hier? Das ist doch so, als ob er etwas anspricht, das so in der Luft liegt, nicht genau angesagt wird, aber die Korinther wissen, was er meint. Worum könnte hier gehen in diesen ersten drei Versen? Ja, das Götzenopfer, das wissen wir. Wir haben alle Erkenntnis, genau, aber es bläht auf.
Also wir haben halt den Hinweis in Kapitel 7, Vers 1, dass offensichtlich ein Brief geschrieben wurde an Paulus, und dadurch wird wahrscheinlich auch dieses Thema angesprochen worden sein. Und darum versucht er jetzt hier auch darauf eine Antwort zu geben. Und ja, Götzenopferfleisch, wie ist das jetzt genau? Kann man es essen, darf man es nicht essen? Und er untergliedert ja dann hier so ein bisschen zwischen Starken und den Schwachen. Und offensichtlich waren die Starken so, dass sie gemeint haben, ja, es gibt ja eh nur diesen einen Gott und all die Götzen sind nichts, also kann man es ruhig essen. Aber gleichzeitig wird es halt für die Schwachen ein Anstoß.
Direkt in diesen ersten drei Versen hast du diese zwei Pole von Erkenntnis und Liebe, also Wissen, Verstehen und Liebe. Und scheinbar spielt er das ein bisschen gegeneinander aus und sagt, zu viel Erkenntnis, sich einzubilden, kann sein, dass man dann nicht aus der Liebe lebt. Und eigentlich geht es ja darum, Gott zu lieben. Hm. Und Gott erkennt uns. Und das ist für mich so ein interessantes Wortspiel, als würde Gott zu lieben schon die Erkenntnis vollständig ersetzen für uns als Menschen oder bringen.
Ja, der Vers 2, der bringt das so, das Wissen oder Erkennen ist ja toll, aber selbst wenn jemand glaubt, er erkennt was, der erkennt noch nicht, wie er erkennen soll. Denn wenn er es erkennt, wie er es erkennen soll, müsste die Liebe dabei sein. Mhm. Also die Erkenntnis allein reicht nicht aus, offensichtlich.
Und es geht im Prinzip nicht darum, was wir wissen, wie viel wir wissen, sondern es geht darum, dass wir von Gott erkannt werden, dass wir zu ihm gehören. Und das kommt da im Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.
Also das
und das ist also dieses Übergeordnete, diese Erkenntnis, dass Gott uns erkennt. Und dann ist für uns auch nicht mehr so relevant, ob wir jetzt das eine oder andere wissen oder nicht, beziehungsweise wenn wir was wissen, mit welcher Motivation wir es wissen.
Er wird ja auf diesen Gedanken im 13. Kapitel zurückkommen. Ja. Ne? Das wird ja, ja ganz hart von ihm ausgeschlachtet werden. Nicht? Also ganze Erkenntnis wertlos, wenn keine Liebe dabei ist. Genau. Das wird er ja genau bringen.
Und man muss auch noch bedenken, es sagt einer, der viel Wissen hat. Mhm. Es sagt ja nicht irgendwer.
Genau.
Also er hat fast das Großteil des Neuen Testaments geschrieben.
Genau.
Ja. Genau. Es ist, als würde er Gott diesen Tribut, also diese Ehre für alles Wissen geben. Er sagt, dein Wissen nützt dir nichts, wenn du nicht von Gott gewusst wirst.
Wenn du nicht von ihm erkannt wirst.
Genau.
Oder eben in dieser Richtung, die Erkenntnis müsste dich ja dahin führen, dass du auch darauf achtest, wie gehst du mit deinem Nächsten um.
Also,
und das wäre die, wäre die Liebe.
Die Philosophie reicht nicht? Das Wissen an sich genügt nicht. Wissen an sich ist cool, du weißt was, aber es genügt nicht. Es geht um die Erkenntnis und um die Liebe. Und beim Lieben und Erkennen haben wir auch eine Verwandtschaft von den Begriffen her, wenn ihr euch daran erinnert, wie es immer darum geht, nicht, dass Liebe ausgedrückt wird mit jemanden erkennen. Ja. Und dass Gott eben uns erkennt und wir ihn erkennen, beinhaltet eben die Liebe. Und ohne die geht's nicht. Was passiert nun, wenn die Liebe nicht dabei ist? Das ist jetzt in dem nächsten Versen. Man kann sagen, der Apostel Paulus, in den Versen 4 bis 6, ich schlage das vor, ihr könnt anderer Meinung sein, aber ich schlage vor, in diesen drei Versen, 4 bis 6, setzt er einfach eine Grundlage, wo er sagt, darüber brauchen wir eh nicht diskutieren, das ist uns allen klar. Und dann sagt er, aber, und dann kommt die Argumentation von 7 bis 13. Also was ist klar? Das können wir auch in ein paar Sätzen hier jetzt fertig sagen. Was ist klar für den Apostel Paulus? Verse 4 bis 6.
Es gibt nur einen Gott.
Und
die Götzen sind nichts.
Genau. Also alle, die jetzt sagen, Götzenopfer, die ist ja unsinnig, weil es gibt keine Götzen, haben eh recht. Nicht? Und darüber müssen wir auch nicht zweifeln, das ist klar. Und deshalb könnte man auch den Schluss sagen, ganz einfach, deshalb kannst du ruhig Götzenopferfleisch essen.
Jo. Und da ist er halt dagegen.
Und da sagt er plötzlich, so einfach ist es nicht.
Ja.
Jetzt kommt das Aber. Wieso ist es nicht so einfach? Was denkt ihr? Wieso ist es nicht so einfach? Was ist denn das Problem?
Es gibt ja Gläubige, die gerade aus dieser Vergangenheit kommen und die das praktiziert haben, die in diesen Götzentempeln aktiv waren und jetzt bekehren sie sich und erleben, dass man das weitermachen kann. Wenn man sich denkt, es gibt ja eh keine Götzen.
In ihnen löst es aber vielleicht was anderes
aus.
Ja, genau. Das ist, was er hier, gibt es da einen Vergleich? Können wir das irgendwie in heutige Situationen übersetzen? Er möchte einfach nicht, er sagt, Essen oder Nicht-Essen ist eigentlich unerheblich und eigentlich ist es eh wurscht, ihr habt eh recht, aber ihr könntet was verursachen? Dass die, die euch zuschauen, denken, ja, das kann ich auch machen, es aber tun mit dem falschen Geist.
Ja, das ist ja im Vers 10, wie er das anspricht. Ne?
Ja.
Sie werden dann dazu ermutigt, das zu essen, obwohl es ja eigentlich für sie ein Anstoß ist oder ihr Gewissen belastet.
Genau. Und das wäre dann die Schwachheit.
Ja, in Römer kommt ja auch darauf zurück dann nochmal, ne? Römer 14, ja, sehr parallel dazu.
Es heißt in Vers 11 sogar, dass der Bruder umkommen könnte aus diesem Grund.
Haben die Schwachen sachlich recht?
Naja, er argumentiert soweit eigentlich, dass sie nicht recht haben. Also er, also nicht pauschal gesagt, aber er sagt, wenn man das verstanden hat, dann ist es so und eigentlich gibt es keine Götzen und darum gibt es auch eigentlich kein Götzenopferfleisch, in dem, weil es das nicht gibt. Also sachlich ist es so, dass der die Erkenntnis hat, vielleicht sagen könnte, ich habe hier mehr Einblick oder mehr Erkenntnis.
Er ich verstehe
sagt
das besser.
Aber, genau, er sagt aber trotzdem, eben das ist ja so krass auch formuliert in Vers 10, wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, also du hast es zwar verstanden, aber du sitzt im Götzentempel zu Tisch. Also du setzt dich dem ja doch aus.
Was die ja nicht tun, er bringt dir das nur als krasses Beispiel. Ja,
du setzt dich, aber ich frage mich, ob er damit nicht sagen möchte, auch wenn du es verstanden hast und du setzt dich dem aus, könntest du dich ja trotzdem auch vielleicht sogar dich selbst in Gefahr bringen. Also dieses, ich sitze im Tempel, finde ich schon mehr noch. Ja, das heißt, man setzt sich dieser Situation aus.
Als nur zum Beispiel am Markt ein Fleisch zu kaufen, nichts darüber zu wissen und es zu essen. Aber extra noch in den Götzentempel zu gehen und dort zu Tisch sitzen, das, glaube ich, irritiert die Mitbrüder.
Aber er kritisiert es nicht. Rein sachlich kritisiert er es nicht. Er sagt nur, das Problem sind die Schwachen, die es nicht verstehen. Und die könntest du durcheinander bringen. Und die würden dann vielleicht dasselbe machen, aber mit einer anderen Art von Gewissen. Und deshalb würden sie umkommen. Denn was nicht nach dem Gewissen geht, wäre ja Sünde.
Und im Vers 12 bezeichnet er das dann als Sünde.
Genau.
Weil er sagt, wenn ihr auf solche Weise an den Brüdern sündigt. Also eigentlich tust du nicht, du hast vorher gefragt, ist es falsch?
Ja.
Es ist eigentlich nicht falsch, aber die Art, wie man oder was man damit bewirkt, dadurch wird es zur Sünde.
Das Problem der Sünde, ich zitiere aus dem Römerbrief, so aber ein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, interessant, Römer diskutiert dasselbe Problem an der Stelle, betrübt, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. Verderbe den nicht mit deiner Speise, um welches Willen Christus gestorben ist. Also auch im Römerbrief ist es da, und da wird er auch dann, am Ende des 14. Kapitels sagt er, dann hast du den Glauben, so habe ihn bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst kein Gewissen macht in dem, was er annimmt. Das sind also die, die das alles verstehen. Wer aber darüber zweifelt und ist doch, der ist verdammt, weil sein Gewissen nicht funktioniert.
Ja.
Denn es geht nicht aus dem Glauben. Was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde.
Okay, genau, und ich höre so ein bisschen auch die Situation heraus, dass offensichtlich die Starken, denen Paulus ja an sich sachlich zustimmt, sich so ein Stück weit über die Schwachen stellen, so nach dem Motto, wir haben es verstanden, ihr nicht. Und ja, wir können es ja ruhig tun, ja, aber egal, wie es mit euch geht, so ungefähr. Und da sagt Paulus, nein, ihr tragt da mit Verantwortung. Mhm. Als Gemeinde müssen wir zusammenstehen. Wenn wir da anfangen, jetzt andere sogar zu richten, hey, die Rolle ist schon vergeben, ja, oder zu verurteilen.
Ja.
Das steht uns nicht zu.
Das steht nicht zu. Also wichtig ist, dass man immer denkt, ich habe eine Verantwortung für meine Mitgeschwister, dass sie nicht sozusagen, wenn sie sich aus Dingen ein Gewissen machen, durch mich sozusagen einen Anstoß bekommen. Was ein bisschen auf die Diktatur der Schwachen hinausläuft. Ist das so? Wie seht ihr das?
Ich denke, jeder in seinem Leben ist mal in der einen und mal in der anderen Rolle. Das ist der Punkt. Die sind vielleicht in diesen Dingen, was das Götzenopferfleisch betrifft, haben sie vielleicht mehr Erkenntnis und machen sich kein Gewissen. Es gibt bestimmt Bereiche oder hat in ihrem Leben Bereiche gegeben, wo das umgekehrt war.
Möglicherweise, absolut. Das heißt, wir sollten ein bisschen samthandschuhiger miteinander umgehen. Das ist die Aufforderung hier, echt.
Ja. Vor allem ist ja das Miteinander ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es eigentlich da auch nur darum geht, wenn ich zwar vermeintlich, nehmen wir jetzt mal an, das Richtige tue und trotzdem mit dem anderen dadurch in Probleme komme, dann darf es mir als Christ nicht egal sein.
Ja, darf es mir nicht egal sein.
Oder einen anderen in Probleme bringe. Mhm. Und das ist das, was hier so im Vordergrund steht. Es ist ihnen egal, wie es den anderen damit geht. Mhm. Und diese Regung ist nicht von Gott,
ja,
wenn die in uns kommt.
Ja. Das allüberragende Thema ist ja im Korintherbrief, dass Paulus gegen die Spaltung vorgeht. Nicht? Die Korinther haben da diese noch in Erinnerung, paulisch, käfisch, apollisch und so weiter, diese verschiedenen Gruppen. Und da sagt er, dass offensichtlich dieses Essen von verschiedenen Speisen war auch ein Thema. Es geht hier nicht um Fragen des Gesetzes, weil manche das dann so verstehen, als ob es hier um rein oder unreines Fleisch ging oder solche Sachen. Mhm. Das wird überhaupt nicht angesprochen, ist nicht das Problem. Sondern es geht hier um Fragen der Auffassung und dass man aufeinander Rücksicht nimmt in dieser Auffassung. Ja, denn das würde eine Spaltung verhindern. Würden wir, damit greife ich schon vor auf Kapitel 13, tatsächlich die Liebe an der ersten Stelle stehen lassen, dann gäbe es keine Spaltung. Ja.
Mir ist da noch aufgefallen beim Vers 13, in meiner Übersetzung zumindest heißt, auf dass ich meinen Bruder nicht ärgere. Mhm. Und da ist mir eine Situation aus dem Matthäusevangelium eingefallen mit Jesus, wo es um diese Tempelsteuer geht und wo er dann auch zu Petrus sagt, aber damit wir sie nicht ärgern oder sie kein Ärgernis an uns nehmen, geh hin und zahl die Tempelsteuer. Und da habe ich mir auch gedacht, dass eigentlich dieses Prinzip stammt sowieso von Jesus selbst. Nicht extra noch ein Ärgernis zu erzeugen jemand anderen einfach bewusst zu ärgern.
Es macht das Leben ein bisschen mühsamer, aber der Preis, den wir dafür bekommen, ist sehr hoch.
Ja.
Nämlich Einigkeit, nicht? Und das ist etwas, das kann man eigentlich nicht hoch genug schätzen. Gut, Sarah, sei so freundlich. Die Diskussion bei Paulus geht weiter. Die Bibelherausgeber im 16. Jahrhundert haben das in Kapitel eingeteilt, aber eigentlich geht die Diskussion ja durch. Wir haben kein neues Thema, es geht in Kapitel 9 einfach weiter.
Ja.
Kannst du uns lesen, die Verse 1 bis 6?
Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich anderen nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Also antworte ich, wenn man mich fragt, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zur Frau mit uns herumzuführen, wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas keine Macht, nicht zu arbeiten? Bis zum Vers 6.
Ja, genau, das ist die Idee. Was will er hier?
Interessant, dass er das Thema Freiheit wieder anspricht.
Also in Vers 6 geht er dann noch hinein in das nächste Thema, dass er selber arbeitet, um seinen Unterhalt für sein Missionswerk zu verdienen. Das müssen wir damit mitverstehen.
Mhm. Ja, bitte. Also ich höre so ein Stück weit, das Thema geht ja weiter. In Vers 9, Kapitel 8, Vers 9 hat er ja diese Freiheit angesprochen und dazu auch aufgerufen, die Starken, dass ihre Freiheit nicht zum Anstoß wird für die Schwachen. Und jetzt bringt er das so ein bisschen als Beispiel auch, was er als Apostel tun könnte in seiner Freiheit, aber offensichtlich darauf verzichtet. Da wird ja viel spekuliert, ob er nun wirklich verheiratet war oder nicht, aber er sagt ja auch in Vers 4, ne, zu essen, zu trinken sind wir nicht berechtigt, die Ehefrau mitzuführen und so weiter. Oder dann in Vers 6, ja, oder ist es nur der Barnabas und ich, dass wir hier arbeiten? Er spricht auch das Thema noch an wegen dem Arbeiten und dem Geldverdienen, kommt ja dann später nochmal wegen der Versorgung von der Gemeinde. Also das höre ich ja so ein bisschen raus.
Mhm.
Und ich habe den Eindruck, dass er jetzt, du hast vorher nach praktischen Beispielen gefragt, wir haben sie noch nicht wirklich für uns herausgebracht, aber er bringt sie da jetzt für sich.
Er bringt
jetzt die praktischen Beispiele, wo er nicht auf sein Recht beharrt quasi. Ja, also so wie vorher die Diskussion war, die Götzenopfer, Fleischesser quasi sollen nicht auf ihr Recht beharren, sondern wirklich Rücksicht nehmen. Und er sagt, auch ich verzichte auf Dinge, um meiner Überzeugung willen.
Um aller Willen.
Auf Rechte, die ich vielleicht hätte.
Ja, um aller Willen verzichtet er darauf, sie in Anspruch zu nehmen. Das Recht nicht zu arbeiten, damit meint er, da er ja selber seinen Lebensunterhalt verdient durch die Zeltmacherei, das wissen wir aus der Apostelgeschichte und so, dass er hier sagt, hätte ich nicht das Recht, einfach vom Evangelium allein zu leben, und ich tue es auch nicht, damit ich halt auch keinen Anstoß errege. Offensichtlich, das war ja auch in der frühen Adventgeschichte so, nicht? Musste man ja extra erst den Zehnten einführen und die Gaben. Und was hatten am Anfang nicht die jungen Whites für ein Problem wegen der Gabensammlungen und so weiter? Und dass man ihnen angedichtet hat, sie würden sich das alles selber unter den Nagel reißen und so. Das sind schwierige Sachen, offensichtlich. Und Paulus sagt, ich verzichte auch auf all diese meine Rechte, um aller Willen, ja. Was wiederum ein starker Appell ist, finde ich, nicht? Also das nimmt uns schon in Arbeit.
Gehen wir einmal davon aus, dass er keine Familie hatte und nicht verpflichtet war, auch Frau und Kinder zu versorgen. Dann finde ich jetzt diesen Ansatz noch leichter vertretbar für ihn persönlich, als wenn es nicht so wäre, als wenn er noch andere versorgen müsste.
Das ist eine ungelöste Frage. Wahrscheinlich hatte er keine lebende Frau mehr zu dieser Zeit, aber ob er überhaupt nicht verheiratet war, das können wir auch nicht sagen. Es gibt auch die Ansicht, dass er nicht Mitglied des Sanhedrin hätte sein können, wäre er nicht verheiratet gewesen. Auf der anderen Seite kriegen wir aus den Apostelbriefen, also aus den Paulusbriefen, schon die Idee, dass er unverheiratet war zu der Zeit. Nicht, dass er denkt an 1. Korinther 7, wo er ja auch seine Ratschläge gibt und sagt, seid so wie ich. Und da meint er offensichtlich ohne Frau, das ist klar. Interessant, so ein Kollateralergebnis dieses Textes, Petrus war verheiratet. Das ist doch interessant im Sinne des ersten Papstes, nicht wahr?
Ja, und der hat auch seine Frau mitgenommen. Ja. Und offensichtlich wurden sie dann auch finanziell unterstützt.
Ja.
Aber ich glaube, er versucht hier einfach auch nochmal zu sagen, auch wenn er vielleicht auf manche Rechte verzichtet, vielleicht um der Schwachen willen in dem Zusammenhang oder um Diskussionen willen in der frühen Gemeinde, weil ist es trotzdem so, dass er es nochmal bestätigt, dass es gut oder in Ordnung wäre. Also das finde ich auch interessant, weil du vorher gefragt hast, Diktatur der Schwachen. Wenn es jetzt wirklich so eine Diskussion gibt oder wenn man dann wirklich um deren Willen, die vielleicht Dinge enger für sich nehmen oder schwieriger, dass man trotzdem, so wie er hier auch, sagen kann, ja, ich nehme jetzt darauf Rücksicht, aber es könnte trotzdem auch anders sein. Also es kommt mir so vor, als würde er das hier sagen, eben um diese Diktatur quasi auch vielleicht ein bisschen in Grenzen zu halten und zu sagen, ich lebe zwar so, aber es ist trotzdem so, dass es in Ordnung wäre, wenn ich eine Ehefrau hätte oder wenn ich von dem leben würde, was ich jetzt arbeite.
Du meinst, er stellt das sicher, nur damit keine falschen Ideen aufkommen.
Genau, er nimmt Rücksicht, aber er stellt es theoretisch, erkenntnismäßig nochmal sicher. So kommt es mir vor.
Also ein wahrhaft Wissender, der die Schwachen liebt.
Genau.
Und das ist dann wirkliche Stärke.
Ja.
Ja, also Stärke ist dann nicht die Erkenntnis zu haben, weil da sagt ja das bläht dann auf, sondern diese Stärke zeigt sich dann in der praktizierten Liebe.
Ja.
Er hat die Erkenntnis verzichtet, aber auf ihr Recht.
Genau.
Aber irgendwie dürft's aber trotzdem.
Aber er hat auch etwas genommen, weil er lobt die Philipper, dass sie ihn so unterstützen und so weiter. Also ist mir auch in den Sinn gekommen, vielleicht prinzipiell ja, aber wir haben auch die Texte, wo er etwas nimmt, wo er Unterstützungen von der Gemeinde nimmt.
Aber nicht von den Korinthern.
Von den Philippern zum Beispiel.
Ja.
Aber
weißt du, warum nicht von den Korinthern? Weil die so kompliziert waren.
Ja.
Der hat das einfach anders gemacht, aber ich gebe dir recht, er hat auch Unterstützung genommen. Aber den Korinthern nimmt er dann nur die Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem und achtet ja drauf, dass das ja keiner missversteht.
Aber ich finde das jetzt interessant, wenn du das, dass du dir daran erinnerst, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber das stimmt, dass er im Prinzip in anderer Situation dann vielleicht anders handelt. Ja. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen ich handle nach meinem Gewissen, richtig oder falsch, oder ich handle auch vielleicht mal aus Rücksichtnahme. Ja. Und wenn aus Rücksichtnahme, dann ist es auch gut zu sagen, was deine Überzeugung ist, weil sonst könnte man dir in einer anderen Situation Heuchelei vorwerfen. Ja. Weil der andere sieht ihn dann bei den Philippern und sagt, dort hast du nichts genommen, da schon. Und es scheint so, als würde er hier das so sicherstellen, dass er sagt,
Und er schaut auch nicht schief auf die, die etwas nehmen,
ja,
sondern er akzeptiert es. Er hat für sich so entschieden in dem Fall, aber andere nehmen das und das ist für ihn okay.
Genau, das, ja, das kommt ja in Vers 19 dann.
Super, wollte ich gerade vorstellen.
Ja, das ist es ja, ne? weil er selber sagt, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr zu gewinnen, also Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Und denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christusgemäß unterworfen, damit ich gewinne, die ohne Gesetz sind. Und den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Und ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche gewinne. Und dies tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Er spricht auch von den Schwachen. Ist nur so. Ja. Er wird selbst den Schwachen ein Schwacher, obwohl er nicht schwach ist.
Mhm. Ja. Gut, also das ist eine sehr schöne Gesamterklärung, nicht, die er da noch gibt in diesen Versen. Das gefällt mir sehr gut. Gut, dann kommen wir noch ins 10. Kapitel. Und das 10. Kapitel ist nochmal sehr interessant. Wir sollten da durchkommen, laut dem Autor der Lektion, bis zum Vers 22. Da haben wir zu tun noch. Vielleicht darf ich dich bitten, wieder Esther, liest uns die ersten 4 Verse einmal.
Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.
Das wird auch auf Christus gedeutet hier, nämlich dieser Mitfolgende, der Fels, sagt er, ist Christus. Das ist ja etwas, das kennen wir auch aus den Evangelien. Und wenn man dann noch weiter liest, liest vielleicht noch weiter. Geh noch bis zum Vers 11.
Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist.
Ja, was macht er hier für eine Aufstellung? Was macht er da genau?
Er nimmt im Grunde die Geschichte Israels und zeigt ihnen, das ist ein Vorbild, Vers 6 oder ein Typus, und sagt, schau, was die alle erlebt haben, und dadurch nimmt er die ganzen Themen, die er bisher schon angesprochen hat, wieder und bringt uns und zeigt, schaut, Götzendiener, ja, das war ja gerade das Thema gewesen, Unzucht, das war auch schon das Thema gewesen. Schaut, das haben die alle gemacht, aber die haben doch daraus gelernt. Lasst uns doch daraus lernen und es nicht nochmal machen. Lasst uns doch die Fehler der Väter nicht wiederholen.
Also all die Geschichten, die er hier anführt, sind aus dem 4. Buch Mose, 2. Buch Mose und so weiter, dort, wo alle diese furchtbaren Aufruhrgeschichten geschehen sind. Wenn wir es lesen, wissen wir genau, welche Geschichten er meint. Nicht? Ja. Das ist gar nicht schwer.
Das war die mit Pinehas und Bileam und
das goldene Kalb ist auch dabei, nicht? Und so. Also da ist alles beieinander. Und die ganze Götzendienerei, die dann eben in den Sexualkult ausartet, Götzendienst und Sexualkult sind im Alten Testament ganz nah nebeneinander. Weil das miteinander zu tun hat die ganze Zeit. Nicht? Und dann wendet er das auf heute an, nicht? Und sagt, auf uns ist das Ende der Welt gekommen. Er schreibt das im 1. Jahrhundert. Ich würde sagen, wenn wir den Vers 11 lesen, das könnte man durchaus in unsere Situation auch übersetzen. Nicht? Dass wir sagen, naja, die Versuchungen haben sich im Laufe der Jahrtausende nicht geändert. Das ist immer noch das Gleiche.
Ja. Und der Vers 12, der ist dann so richtig die Ansprache von uns jetzt.
Mhm.
Weil das ist ein zeitloser Satz. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle.
Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Ja. Das passt so auch zu dem, was wir vorher gehört haben. Gell?
Ja, da höre ich schon ganz klar eine Warnung gegen die Starken, ja, die meinen, wir können das so ruhig tun, wir sind ja frei und es gibt eh nur diesen einen Gott, also können wir tun und lassen, wie wir denken. Und er sagt hier ganz klar, nee, pass auf, das kann dich selbst zu Fall bringen und du bringst dadurch andere auch zu Fall.
Also es ist ein durchgängiger Zusammenhang zwischen dem, was er dann hier mit Götzendienst anspricht und all diesen anderen Verfehlungen. Wenn wir das auf heute übertragen, worin bestünde dann der Götzendienst? Da kann man es viele Antworten geben, nicht? Das ist also
im Grunde sind Götze ja das, wo mein Herz ist, oder? Was ich anbete, was mir wichtig ist. Am Ende sogar wichtiger ist als Gott. Darum geht es ja.
Wo das Selbst im Zentrum steht, da nimmt Gier nach Lüsten zu, nicht? Das wäre so die Idee.
Ja. Die Schlange sagt ja schon zu Eva, werdet keineswegs des Todes sterben, sondern an dem Tag, da ihr von esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott.
Mhm. Ja, der Kern ist, Gott nicht zu vertrauen. Mhm. Weil das ist ja die Situation gewesen beim goldenen Kalb. Mose war weg, ja, kommt er wieder. Was ist los? Machen wir uns unseren Gott, damit wir es haben. Mhm. Also es ist diese Gott wird nicht vertraut. Auch dann bei den Schlangen, beim Murren, das sind immer Situationen, wo Gott nicht im Zentrum steht für die Menschen, sondern sie sich zur Sicherheit irgendeinen anderen Ausweg machen.
Mir ist da auch in den Sinn gekommen, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre aus der ersten Engelsbotschaft. Und im Johannes, da steht auch ein interessanter Text, wo es heißt, dass wir Gott dadurch Ehre bringen, wenn wir Frucht bringen. Und da denke ich, das ist gerade für uns innerhalb der Gemeinde sehr wichtig. Wir haben auch viele Erkenntnisse angesammelt über die Jahre, sind vielleicht schon adventistisch aufgewachsen und beschäftigen uns viel mit Gottes Wort. Aber es ehrt Gott, wenn wir Frucht bringen. Und wenn wir nicht Frucht bringen, dann bleibt die Ehre auch bei uns selber oder bei irgendjemanden anderen, den wir verehren, aber nicht bei Gott.
Ja.
Mhm.
Und da wird es dann eben für uns ganz persönlich.
In Vers 13 kommt, es hat euch noch keine als menschliche Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Den Text haben wir sicher schon gehört. Das ist ein bekannter Text, der uns auch tröstet, wenn wir in schwierigen Lagen sind. Was hat das hier, welche Gedankenlinie führt hier zu diesem Ausspruch? Warum sagt er das hier? Mhm. Und dann, darum, meine Liebsten, flieht den Götzendienst, flieht von dem Götzendienst. Und dann Vers 15, fast ein bisschen ironisch, ja, ihr wisst eh, ich rede mit den Wissenden. So hat er die Diskussion angefangen in Kapitel 8. Nicht? Mhm. Ich rede mit den Wissenden. Also richtet ihr, was ich sage. Stimmt das, was ich sage? Mhm. Im Grunde genommen,
im Grunde macht er ihnen hier nochmal neu bewusst, dass Versuchungen ständig da sind. Mhm. Und du kannst dich dem auch nicht entziehen, so wie Jesus auch versucht wurde. Aber die Versuchung an sich ist jetzt noch keine Sünde. Aber sie kann dich dazu bringen, dass du etwas tust, was falsch ist und was dich dann auch trennt von Gott. Und den Trost, den wir hier finden in Vers 13, ist nicht nur die Tatsache, dass es Versuchung ist, sondern dass Gott vor allem treu ist. Und dass er, ich sag's mal so, wenn du auf der Autobahn fährst, wird er dafür sorgen, dass es eine Abfahrt gibt. Du musst den Weg nicht weitergehen. Er gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Keiner von uns muss sündigen. Mhm. Diese Freiheit schenkt er uns. Darum gibt er hier zu der Versuchung auch die Möglichkeit, einen Ausweg zu gehen. Und dieser Ausweg ist am Ende in der Praxis auch zu schauen, dass wir mit Christus verbunden bleiben. Weil nur wenn wir den Halt in ihm verlieren, dann stolpern wir. Ja.
Es ist vielleicht auch eine Ermutigung für die Schwachen.
Mhm.
Oder für mich, wenn ich schwach bin. Also, wie du vorher gesagt hast, jeden trifft's. in einer anderen Situation. Das heißt, wenn da steht, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, ist das ein Zuspruch. Wenn ich sehr aus Angst lebe in einem Thema zum Beispiel und da eben vielleicht für andere dann der bin, der auf den sie Rücksicht nehmen, dass er trotzdem sagt, verzweifle nicht, Versuchung ist da, aber Gott ist da und der ist stärker und der hilft dir durch Versuchungen hindurch.
Und das Wissen und Erkennen hilft bei Versuchung nur wenig, darf ich das so sagen? Das kommt ja hier raus, nicht? Er sagt ja, mit den Wissenden redet er. Und sagt ihnen, passt auf, die Versuchung. Und das heißt also, ihr könnt euch lange unterhalten über die Schwachen, aber ihr habt alle ein Problem, nämlich alle miteinander. Wenn die Versuchung kommt, braucht ihr die Hilfe Gottes. Und da hilft euch die Erkenntnis auch nichts. In jeder Form kommt die Versuchung auf irgendeine Weise. Und wir brauchen die Hilfe Gottes.
Ja, er hat ja sogar den Starken bewusst gemacht und hat gesagt, also wenn ihr so umgeht mit den Schwachen, dann sündigt ihr gegen Christus. Ja. Also sie denken, es ist ja nichts Verkehrtes dran, das zu tun, aber in Wirklichkeit ist es trotzdem verkehrt. Ja. Also man kann auch schnell zu dieser Haltung kommen, es ist ja eh alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit ist es nicht in Ordnung. So wie.
Also als ob die Stärke des Starken auch eine Versuchung wäre.
Richtig, und sich dessen gar nicht bewusst zu sein, das ist ja dann die Blindheit. Das ist ja dann schon wirklich eine stolze Haltung.
Ja.
Und das ist erst recht verwerflich.
Wie verstehen wir das, wenn es hier heißt, es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten? Also quasi, das sind noch keine argen Versuchungen. Das sind nicht die größten Versuchungen anscheinend. Die menschlichen Versuchungen, oder wie kann man das verstehen? Keine denn menschliche Versuchungen. Gibt es noch andere direkt von Dämonen, von Satan, göttliche Versuchungen?
Kann Gott uns versuchen? Ja. Jakobus
Gott kann
uns
nicht versuchen, genau. Ja, ich würde mir vorstellen, dass er einfach meint, so alltägliche Versuchungen, die alle Menschen kommen, so weiter, das kennt ihr. Aber seid ihr wirklich schon versucht dort? So richtig, wo es aufs Ganze gegangen ist. Und da sagt er, vielleicht ist euch das bis jetzt erspart geblieben. Aber selbst
ihm
wenn
selber,
euch das passiert.
Ihm selber nämlich nicht, finde ich. Er hat ganz andere Versuchungen als der Durchschnittsgläubige von der Zeit gehabt.
Ja.
Er hat ärgere Versuchungen gehabt.
Ja, aber ich nehme die Gedanken nochmal. Es kann eben tatsächlich auch sein bei den Starken, dass sie in ihrem Denken so gefangen sind, dass sie gar nicht denken, dass es verkehrt ist. Aber in Wirklichkeit ist durch ihre Haltung, was ja beim Denken losgeht, schon ein Anstoß zur Sünde da. Und das ist das, was er hier beklagt eigentlich. Ja. Sie sind sich ihrer Haltung offensichtlich nicht bewusst, dass sie dadurch schon sündigen. Und sie denken aber, das ist richtig so. Ich bin ja stark, es gibt ja keine anderen Götzen, also kann ich das ruhig machen. Aber sie bringen dadurch andere zu Fall und versündigen sich an ihnen.
Ja, die Argumentation geht hier dann weiter über das Abendmahl. Nicht? Vers 16 und 17 sagt er, ein Kelch, Gemeinschaft des Leibes Christi, ein Brot. Wir sind alle eines Brotes teilhaftig. Wir sind sozusagen ein Leib. Und dann, nachdem er das sagt, da beschwört er uns noch einmal, sodass wir richtig einig sein. Erinnern wir uns, Hauptthema Spaltung seit dem ersten Kapitel. Ja, sagt, passt auf, wir sind einig. Und jetzt geht er nochmal über das alte Israel. Kannst du das lesen, Sarah? Die 18 bis 22.
Sehet an, das Israel nach dem Fleisch.
Damit meint er die Israeliten, nicht die gläubigen Korinther als Heiden, sondern das die echten, die aus von Israel gekommen sind.
Welche die Opfer essen, sind die nicht in der Gemeinschaft des Altars?
Das wären die Priester.
Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, dass der Götze etwas sei oder dass das Götzenopfer etwas sei? Aber ich sage, was die Heiden opfern, das opfern sie den Teufeln und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches des Herrn und des Tisches der Teufel. Oder wollen wir den Herrn trotzen? Sind wir stärker denn er?
Und dann abschließend Vers 23, ich habe zwar Macht, alles zu tun, aber es ist nicht alles nützlich zum Guten. Also was ist sein Gedanke hier? Weil man könnte ja fast sagen, er widerspricht dem, was er in Kapitel 8 sagt. Könnt ihr euch noch erinnern? das eh wurscht ist, weil was wir da essen, weil die Dämonen gibt es eh nicht und es gibt ja immer einen Gott. Und plötzlich sagt er hier eigentlich was anderes. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Na, ich würde sagen, er schließt hier die Klammer und macht nochmal neu bewusst, schaut, natürlich gibt es die Freiheit und du kannst das alles tun, aber es wird nicht alles nützlich sein. Er hat ja dieses Thema auch schon mal gebracht. Ja, es ist nicht alles dienlich, es macht auch nicht alles frei, sondern vieles nimmt dich gefangen. Und deswegen Vers 24, such nicht das Deine, sondern das achte auf den anderen.
Ja. Damit hat er einfach noch einmal den Nagel so richtig reingetroffen.
Richtig, ja. Achte auf die Einheit, nimm Rücksicht. Das ist so das große Thema.
Und auch dieses in Vers 23, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Was bringt es mir, auf was zu bestehen? Ist mir das jetzt wichtiger, als jemand anderen bei Gott zu halten? Ja, also ist mir das jetzt wichtiger? Und damit sagt er im Prinzip, damit wird es mir sogar zum Schaden, das, was mir eigentlich erlaubt ist.
Also alles in allem, bei allem, was wir wissen, ist der Aufruf des Apostels, dass wir doch die Einheit und das Gemeinsame und dass wir gemeinsam einen Weg gehen können, über die persönliche Freiheit stellen, die wir tatsächlich hätten. Also da geht es gar nicht um Gut und Böse im Kern. Da geht es einfach darum, wie lieb habe ich den anderen, dass ich auf ihn Rücksicht nehme. Nicht? Das wäre sozusagen die Idee. Danke, ihr Lieben, für das Gespräch. Dann wollen wir uns hier verabschieden. Liebe Sarah, möchtest du mit uns am Schluss beten?
Gerne, danke. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen im Namen Jesu Christi zu dir kommen und wir möchten dir für dein Wort Danke sagen, jetzt für den Korintherbrief, den wir miteinander studieren. Wir bitten dich, lass uns mit deinem Wort immer vertrauter werden und schenk, dass wir es aufnehmen und verstehen können und besonders auch anwenden, damit es in unserem Leben Frucht trägt. Wir bitten dich, lass uns den anderen im Blick haben, wie wir es hier gesehen haben. Lass uns Rücksicht nehmen, lass unser Motiv rein und sauber sein, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, wenn wir im Gemeindeleben aktiv sind. Und hilf, dass wir auch diese Leidenschaft für die Mission und für die Evangeliumsverkündigung haben, die uns Paulus vorgezeigt hat und die du, Herr Jesus, auch gelebt hast, dass wir uns für dein Werk gerne einsetzen. Mit der Liebe und mit der Freudigkeit. Und wir dürfen auch wissen, dass du dich dafür verbürgst, dass noch viele Menschen gerettet werden. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen. Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.